In den nächsten Minuten wollen wir uns nach wie vor mit dem Erntedankfest beschäftigen. Und ich habe so ein bisschen nachrecherchiert. Einiges haben wir heute schon gesehen, auch so wie die Ernte in Lippe aussah. Weil Anfang des Jahres, da konnte ich mich noch schwach dran erinnern, da hörte man immer wieder Stimmen, dass es einmal zu viel geregnet hat, einmal zu lange trocken war. Ich glaube, zu viel geregnet im Winter und zu lange trocken im Frühling, wenn es regnen sollte. Aber letztendlich waren die Bauern doch zufrieden und wir haben ja die Zahlen gesehen. Und auch in Deutschland wird nach wie vor das gepflegt, dass in manchen Ortschaften, in kleineren Ortschaften, auch Prozessionen durchs Dorf ziehen. Und geschmückte Wagen durchs Dorf ziehen. Wie stark jetzt Erntedank als Volksfest auf Gott darauf hingewiesen wird, das kann ich jetzt hier nicht so behaupten, wie stark man daran an Gott denkt. Aber ich wollte einfach uns gemeinsam mitnehmen und mit mir gemeinsam einfach an die Ursprünge des Erntedankfestes zu gehen und uns Gedanken über die Ursprünge dieses Festes zu machen. Und ich muss sagen, je mehr ich mich die Tage damit beschäftigt habe, umso mehr veränderte das mein Bild, mein Verständnis über Erntedankfest. Das muss ich echt so sagen. Und ich hoffe, dieser Funke kann etwas heute Morgen auch rüberspringen. Es gab im alten Israel mindestens drei Feste, die Hauptfeste des Jahres waren. Und das waren die Feste, an denen auch ein ganz klares Gebot Gottes stand, dass das Volk Israel zu diesen Festen an den Ort sich versammeln sollte, den Gott bestimmen wollte. Ich will es nochmal lesen, 5. Mose, Kapitel 16, Vers 16, da heißt das sehr deutlich: Dreimal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird. Am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen, am Fest der Laubhüten. Und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Es war ein Gebot Gottes. Und es ist sehr erstaunlich, wenn man sich damit beschäftigt, mit der praktischen Ausübung dieses Gebotes, wie das praktisch möglich war, dass das Volk dreimal im Jahr, der Ort, den Gott später bestimmt hatte, war die Stadt Jerusalem. Und dreimal im Jahr zog das Volk, mindestens alles männlich aus dem Volk, zog nach Jerusalem, um da die Feste des Herrn zu feiern. Und das sind wirklich Psalmen, mehrere Psalmen in der Bibel, die dieses Gehen, diese Wanderung beschreiben. Und man kann nur staunen, mit welcher Begeisterung, mit welcher Freude diese Psalmen erfüllt sind und mit welcher sehnsuchtsvoller Erwartung, endlich mal dahin zu kommen, wo das Fest gefeiert wird, wo Gott begegnet werden kann im Zelt der Begegnung. Ich will die ersten zwei Feste nur kurz streifen und dann beim dritten etwas länger stehen bleiben, aber die ersten beide auch erwähnen, weil ich war sehr überrascht oder nochmal überrascht, dass jedes dieser drei Feste etwas mit der Ernte zu tun hatte. Das erste Fest, das Fest des Passa, das Passafest. Das wurde ja eingesetzt, wir können uns sehr gut daran erinnern, kurz vor dem Auszug des Volkes aus Ägypten wurde dieses Fest von Gott geboten, eingesetzt, einige Details zu diesem Fest genannt, was so der Bestandteil dieses Festes sein sollte. Und ganz wichtiger Bestandteil von diesem Fest war, Gott erlöste sein Volk aus der Gefangenschaft. Das war die Erlösung, das war Stellvertretung. Und die Väter der Häuser sollten ein Lamm schlachten und das wird ganz genau beschrieben. Und das Blut des Lammes sollte an die Pfosten, Türpfosten gestrichen werden. Und somit die Familie, die in diesem Haus wohnte, die sollte geschützt werden vor der Strafe Gottes, die für das Land, ganze Land Ägypten angesagt war, weil Pharao und sein Volk Gott ungehorsam waren. Und somit war das auch eine Geburtsstunde des Volkes Israel. Und das Fest wurde jährlich gefeiert. Nach unserer Zeitrechnung fand das ungefähr im März, April statt. Und das Fest dauerte auch 7 oder 8 Tage lang. Und es war ein sehr wichtiges Fest, ein Fest, wo sehr viel gefeiert wurde. Und am zweiten Tag dieses Festes wurde eine Opfergabe vor Gott gebracht. Und da hängt dieses Fest schon sehr eng mit der Ernte zusammen. Wohlgemerkt, März, April, die erste Opfergabe, das war von der Gerstenernte. Wir staunen natürlich, gerade die Menschen, die mit der Landwirtschaft zu tun haben. März, April wird die erste Gerste geerntet. Und das war eine Webgabe, so wie ich mir das vorstelle, wurde ein Bündel Gerste vor dem Herrn, vor Gott sozusagen gewebt, ihm gebracht und ab dem Zeitpunkt durfte die Gerste genutzt werden. So, und dann kommt das nächste Fest und das ist sehr, sehr eng verbunden mit dem Fest des Passa, weil es steht ganz genau beschrieben, wann das stattfinden soll. Und Gott sagt, hat dem Volk gesagt, ihr sollt genau 49 Tage seit dieser ersten Gabe oder der Erstlingsgabe abzählen und am Tag danach, praktisch am 50. Tag, soll das Pfingstfest stattfinden. Pfingstfest, und das wäre das Fest, was noch anders genannt wird, ein Fest der Woche oder ein Fest der Erstlinge. Und an diesem Pfingstfest, diese 7 Wochen, in diesen 7 Wochen war natürlich die Gerstenernte schon zu Ende gebracht worden und es ging schon voll mit der Weizenernte los. Und das war ein Fest, was auch wieder sehr eng mit der Ernte zu tun hatte. Und das war völlig vom Passafest abhängig. Und somit wurde die Gerstenernte feierlich abgeschlossen. Und dieses Fest wurde ein Tag gefeiert im Volk Israel. Und dann kommen wir zu dem Lophütenfest, was laut unserer Rechnung ungefähr im September, Oktober stattfinden sollte. Und das war auf jeden Fall eins der letzten und höchsten Feste im Jahreskalender der Israeliten. Das Lophütenfest. Vielleicht noch mal ein Gedanke: Bei dem Pfingstfest sollten auch Opfergaben gebracht werden. Und wenn das Passafest der Anfang der Ernte war und nur von der Gerstenernte die erste Halme vor dem Herrn gewebt wurden, so musste beim Pfingstfest wurden schon Brote gebacken, Brote aus Weizenmehl. Und diese Brote wurden vor dem Herrn gebracht als Opfergabe. Denn in der Bibel stand es fest, und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Man soll was mitbringen. Und das, was die Menschen mitbringen konnten, waren Gaben, die Gott ihnen geschenkt hat, Gaben der Ernte. So, jetzt kommen wir zum Lophütenfest. Oder es trägt auch mehrere Namen in der Bibel. Oder ein Fest der Versammlung. Oder ein Fest der Hüten. Oder Fest des Herrn. Auch heutzutage werden noch Hüten im Land Israel, werden solche oder ähnliche Hüten gebaut. Das ist jetzt zum Beispiel eine Hütte, die vielleicht nicht unbedingt etwas mit diesem Fest zu tun hat. Da hat der Wirt dieses Gemüsefeldes so eine kleine Hütte aus Baumzweigen und sehr provisorischen Materialien gebaut, um sein Feld einfach zu bewachen und dass die Ernte nicht von Dieben einfach verzehrt wird. Ein Laubhüttenfest, wie gesagt, ich habe schon vorhin gesagt, dass das höchste und das freudigste Fest des Jahres war. Und dieses Fest wurde auch 7 Tage gefeiert. Und dieses Fest hat jetzt schon eine sehr starke Anlehnung an die Ernte. Und ich würde doch sehr, sehr betonen wollen, das ist doch sehr starker Ursprung dieses Erntedankfestes, was wir als die Gemeinde Jesu viele Jahrhunderte, Jahrtausende später feiern. Aber jetzt vielleicht ein paar Details zu diesem Laubhüttenfest. Es war der 1. und der 8. Tag. Bei diesem Fest war auf jeden Fall ein Ruhetag. Galt wie der Sabbat auch. Und ein fester Bestandteil an diesem Fest waren diese Hüten, wo wir eben doch eine von denen gesehen haben. Oder so ähnlichen. Diese Hüten, das Volk sollte in Hüten wohnen. Sie sollten diese Hüten bauen und das Baumaterial wird auch genau beschrieben in der Bibel. Es sollte von Baumzweigen stammen. Es sollten auch Früchte in diese Hüten gebracht werden. Es sollte auf jeden Fall provisorisches Material sein. Und diese Hüten sollten das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten erinnern, an die Zeiten, an die Jahre der Wanderung durch die Wüste, daran sollten diese Hüten erinnern. Und vielleicht nochmal ein kurzes, kleines Bild von dem, wie es heute nach wie vor gefeiert wird. Das ist eine Laubhütte irgendwo in Berlin auf einem Balkon gebaut. Ja, das ist aber immer wieder nach den Möglichkeiten, die da sind, werden nach wie vor auch heutzutage diese Laubhütten gebaut und immer wieder mit dem Ziel, an das Fest zu erinnern, an den Auszug aus Jerusalem. Aber auch dieses Fest war ein Fest der Einsammlung. Das trägt, auch wie die anderen Feste, mehrere Namen in der Bibel. Ich habe sie vorhin schon genannt. Das Fest der Einsammlung oder das Fest der Hüten oder das Fest des Herrn. Das war das Fest im Kalender der Juden. Das Fest der Einsammlung. Wir lesen in der Bibel sehr eindeutig, dass unser Auftrag als Christen ist, Frucht zu bringen. Und die neutestamentlichen Parallelen, die sagen das doch immer wieder und sehr stark betonen die das. Unser Ziel, unser Auftrag ist, Frucht zu bringen. Johannes 15, Vers 16 lesen wir folgende Worte nach der neuen Genfer Übersetzung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Unser Auftrag ist, Frucht zu bringen. Das Volk Israel traf sich damals ein zu diesem Fest. Es war ein großes Fest. Es war ein Fest, was sehr stark gefeiert wurde, wo das Volk mit so einer großen Vorfreude zu diesem Fest ging. Und es war die Zeit, dieses Fest wurde gefeiert ungefähr im September oder Oktober, nach unserer Zeitrechnung. Und da war so ziemlich die gesamte Ernte zu Ende. Und da war nicht nur die Getreideende eingefahren worden, sondern auch Früchte, auch Gemüse und Obst wurde zu der Zeit, das meiste Gemüse und Obst wurde eingesammelt. Und daher war das ein sehr großes, ein sehr freudenvolles Fest Und man brachte wieder vor dem Herrn Gaben von dem, was die Menschen im Laufe des Jahres von ihren Feldern, von ihren Beträgen, die sie bekommen haben. Aber genauso lehrt die Bibel uns, und gerade wir, die wir in der neutestamentlichen Zeit wohnen, sagt die Bibel, dass wir Frucht bringen sollen. Und das ist unser Auftrag. Jesus sagt sehr unmissverständlich, dazu habe ich euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und dass diese eure Frucht, die soll bleiben. Jetzt wollte ich einfach mit euch zusammen ein paar Bibelstellen uns einfach vorlesen, vielleicht hier und da einen kleinen Gedanken dazu sagen, aber einfach, was sagt das Neue Testament über Frucht, über Früchte bringen? Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, bevor solche prächtige Früchte entstehen, muss der Samen in die Erde getan werden. Und dieser Samen, der wird sterben. Er opfert sich sozusagen auf für die Frucht, die entsteht. Ein sehr gutes Bild für unser Leben. Was ist das Opfer, was wir Gott bringen? Was wir Gott widmen, was wir Gott weihen? Denn wenn ein Weizenkorn nicht fällt und nicht stirbt, kann es keine Frucht bringen. In Lukas 8, das ist eine längere Ausführung darüber, wie wichtig das ist, dass der Boden, auf dem der Sämann diese Frucht ausstreut, dass der Boden richtig ist, dass er vorbereitet ist. Es kann ein steiniger Boden sein, es kann Boden sein voller Dornen, die diesen Samen ersticken. Und nur auf gutem Boden, der vorbereitet ist, ein Boden, der bereit ist, das Wort Gottes aufzunehmen, kann Frucht wachsen. Auch die Umwelteinflüsse, wie ich glaube Raben werden da genannt, sie können diese Frucht stehlen, sie können sie entfernen und daher kann die Umwelt und der Boden eine entscheidende Wirkung auf den Samen bringen und es kann viel Frucht entstehen oder eher gar keine. Jakobus 5, Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Geduld ist angesagt. Es kann nicht sein, wenn wir heute Kartoffel pflanzen, können wir morgen noch keine ernten. Sowas gibt es nicht. Nur, wenn heute keine Kartoffeln gepflanzt werden, dann wären in 3 oder 4 Monate auch keine unter der Erde gewachsen sein können. Vielleicht merkst du beim Lesen der Bibel, es packt dich irgendwie gar nicht. Und du verstehst das nicht und was machst du? Du legst das Buch vielleicht zur Seite. Mach das nicht. Lies weiter. Denn manchmal braucht man Zeit. Manchmal braucht man Zeit, bis der Same in deinem Herzen wächst. Und die Bibel verspricht uns sehr deutlich, so wie der Regen nicht zwecklos auf die Erde fällt, er bewirkt das, wofür er gesandt wird, so auch das Wort Gottes. Was aufgenommen wird, was auf den guten Boden unserer Herzen fällt, er bleibt nicht fruchtlos. Nur manchmal braucht man Geduld. Auch vielleicht im Leben deines Bruders, hab Geduld. Der Bauer, der wartet ja auch. Der hat ja monatelang gewartet, bis es soweit war. Hab Geduld. 2. Petrus 1, Vers 5. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Zu Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zu Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zu Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zu Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zu Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennen lernen können. Legt allen Fleiß daran. Es ist wichtig, dass diese Eigenschaften, dass wir darauf Acht haben, dass diese Eigenschaften in unserem Leben zum Vorschein kommen. Und wir werden noch sehen, was ist eigentlich die einzige Bedingung dessen, damit Frucht entsteht. Wir lesen weiter, Philipper 4, Vers 17. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Die Bibel lehrt auch, dass Frucht im Gabengeben entstehen kann. Wenn Paulus sagt, ich suche nicht die Gabe, aber in dem, wo ich merke, ihr seid bereit, Gaben, in dem Fall war das finanzielle Unterstützung, wo ihr seid bereit seid, Gaben weiterzugeben an Menschen, die sie bedürften, dann merke ich, die Gabe ist die Frucht. Da entsteht Frucht, das ist eine Frucht für Gott. Oder die Bibel spricht sehr deutlich, dass wir Frucht der Lippen, Opfer des Lobes Gott darbringen sollen, die seinen Namen bekennen. Frucht der Lippen, etwas, was unsere Hände tun, ihm Gutes tun an andere Menschen, aber auch Frucht der Lippen, das, was wir reden, sind unsere Worte, gute Worte, die mit Salz gesalzen sind, die zur Erbauung unserem Bruder dienen. Das ist der Auftrag der Bibel. Und in Johannes 15 wird uns so deutlich gelehrt, wie wichtig das ist und dass eigentlich die einzige Bedingung für uns, das Einzige, worauf wir besonders Acht haben sollten, in Jesus zu bleiben, am Weinstock zu bleiben. Denn eine Rebe, die vom Weinstock getrennt ist, die sieht zunächst einmal genauso grün und frisch aus. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Du kannst nicht getrennt vom Herrn grün und frisch bleiben und geschweige denn Frucht bringen. Bleibt in mir, sagt die Bibel. Und Früchte, die im Neuen Testament genannt werden, sind nicht mehr so stark, diese Gaben, die wir essen, wo es sein muss, natürlich Gaben an Menschen, die bedürftig sind. Es kann auch Geld sein. Aber gerade auch geistliche Früchte, die im Leben des anderen etwas bewirken, was der andere genießen kann, was zu seiner Erbauung, zu seiner Stärkung dienen kann, wo wir uns gegenseitig helfen. Und die Bedingung dafür, um Frucht bringen zu können, ist im Herrn zu bleiben, in ihm gegründet, in ihm gewurzelt zu sein. Und man kann lernen, diese Früchte in seinem Leben zu bringen. Titus 3, Vers 14. Lasst aber auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse und gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Lernt das bitte, sagt Paul. Sie sollen sich darum bemühen, damit sie nicht fruchtleer bleiben. Und dann in jedem der vier Evangelien wird sehr eindeutig gesagt, Bäume, Pflanzen, die keine Früchte bringen, die werden abgehauen, die werden weggetan, die werden mit dem Feuer verbrannt werden. Wir haben das Anspiel sehr, sehr deutlich, sehr bildhaft uns eben vor Augen geführt werden. Ich habe jetzt den Namen von dem Gutsherrn vergessen, aber ihn hat es gepackt. Irgendwie hat ihn das angesprochen. Es kann faule Äpfel geben, faule Frucht und gute Frucht kann es geben. Und er wollte nicht zu der Faulen gehören. Er tat Buße. Und das ist der Zuruf der Bibel. Heute Morgen haben wir dieses Wort immer wieder getan. Es ist eine Möglichkeit der Wende da. Es ist eine Möglichkeit der Buße da. Und Gott ruft uns, dass wir Buße tun. Dass wir darauf Acht haben. Und vielleicht sind solche Feiertage, denken wir dran, das Lobhüttenfest war das größte Fest im Jahr der Israeliten. Das wichtigste, das freudigste Fest. Und an diesem Fest wurde gefeiert, wurden Gaben vor dem Herrn gebracht. Aber es war auch ein Fest, wo das Volk Israel in Hütten wohnten. Und was drückte dieses Wohnen in Hütten aus? Sie sollten sich einfach nochmal daran erinnern, wie abhängig sie von ihrem Herrn waren. Es waren sehr bedürftige Hütten. sehr bedürftige Hüten, die den Wettereinflüssen ausgesetzt waren. Aber so gingen sie ja auch diese 40 Jahre durch die Wüste. Aber Gott hat sie geleitet, Gott hat sie geschützt, Gott hat sie bewahrt. Gott war ihr Versorger, er hat sie versorgt mit dem Nötigsten. Und das dürften sie nicht vergessen. Und dieser Gedanke kommt sehr stark nochmal in der Beschreibung dieser Feste. Ich lese nochmal in 5. Mose 16 ein paar Verse. Das Fest der Laubhüten sollst du 7 Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelterkufe eingesammelt hast. Und du sollst dich an diesem Fest freuen. Du sollst feiern. Und dann Vers 15. Und du sollst wirklich froh sein. Immer wieder wird betont, es ist wichtig, du sollst froh erscheinen vor deinem Herrn. Du sollst feiern. Denk dran, wie er dich geführt hat. Und dieser Gedanke der Freude, Gedanke des Feierns, den finden wir immer wieder in den Beschreibungen, wenn das Volk nach Jerusalem zog. Sehr bezeichnend ist der Psalm 43 oder 42 und 43. Man merkt, der Psalmschreiber steckt in großer Not. Er ringt mit sich selber, mit den Umständen, in denen er sich befindet. Er wird von großer Not geplagt. Und dann in Vers 43 kommt so dieser Seufzer, diese Bitte an Gott: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen, dass ich komme zum Altar und zu dem Gott, der meine Wonne und Freude ist. Und dir, oh Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Ein Fest der Freude, ein Fest der Freude für alle Menschen, unabhängig von ihren Umständen. Und Gott ruft uns zu und die Bibel sagt uns sehr unmissverständlich, du sollst dich freuen vor dem Herrn. Und dieser Psalmschreiber, der drückt das so aus und spätestens im letzten Vers, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch danken, ich werde ihn noch loben, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Zu dem Augenblick konnte er das wahrscheinlich nicht, aber er wusste ganz genau, Herr, sende dein Licht. Darum bittet er, ich will und ich werde mich freuen. Und diese Entscheidung, sich vor dem Herrn zu freuen, ist eine Glaubensentscheidung, ist eine Entscheidung des Herzens. Eine Entscheidung, die nur vor dem Herrn möglich ist. Ich will noch eine kurze Begebenheit erzählen, beschrieben von Ronald Dahlen in seinem Buch zu Deutsch, Wenn der Himmel schweigt. Er hat eine sehr, sehr leidensvolle Geschichte erlebt in seiner Familie, die ihn für viele Jahre in eine tiefe Depression getrieben hat. Aber Gott hat das Licht in sein Leben wieder gesandt. Er konnte wieder froh sein, er konnte Gott dienen. Und bei einer Begebenheit beschreibt er Folgendes. Nach dem Gottesdienst, wo er gepredigt hat, kam ein Ehepaar auf ihn zu. Und die Frau sagte, es war angenehm, sie lächeln zu sehen. Er guckt sie an, er hat sie nicht verstanden. Ja, sagt sie, ich meine, was ich sage. Ich habe gehört, was sie erlebt haben. Aber als sie gepredigt haben und sie diese Worte gesprochen haben, habe ich gemerkt, dass sie gelächelt haben. Und da habe ich wieder Mut fassen können. Ich kann es heute noch nicht. Ihre Tochter ist in einem Unfall zu Tode gekommen. Ich kann es heute nicht. Aber ich habe heute Morgen Mut gefasst. Ich habe Hoffnung gefasst. Es wird möglich sein. Gott segne sie. Ein Fest der Freuden. Ein Erntedankfest. Du sollst nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sagt die Bibel. Nicht mit leeren Händen. Welche Gaben bringst du heute vor dem Herrn? Die Frucht des Geistes ist sehr deutlich in der Bibel geschrieben. Es ist Liebe. Es ist Freundlichkeit, ich. Es ist Zurückhaltung. Es ist, sind Dinge, die gut sind, die angenehm sind, die sehr, sehr genießbar sind, auch für deinen Bruder, der neben dir sitzt. Du wirst ihn stärken können. Und unsere Berufung ist, Frucht zu tragen. Frucht, die bleibt. Und wenn du dich heute nicht an diesem Fest freuen kannst, so darf ich dir diese Worte sagen. Gott gebietet das. Und Gott sagt, du sollst feiern. Du sollst wirklich froh sein. Und die Bedeutung von Erntedankfest, muss ich sagen, ist mir ganz neu wichtig geworden. Wie wichtig das Fest ist, wenn wir das so stark an das Lobhüttenfest anlehnen. Einmal Gaben vor dem Herrn zu bringen, sich zu prüfen, welche Früchte bringe ich vor dem Herrn. Vielleicht hast du keine Weintrauben und Bananen gestern hergebracht. Aber mit welchen Früchten bist du heute Morgen hergekommen? Und Gott, wir brauchen nicht nachdenken. Gott zeigt uns auf unser Leben. Denn die Früchte, ob der Baum gut oder schlecht ist, das zeigen die Früchte, ob sie faul oder gut sind. Auch an einem guten Baum können faule Früchte hängen. Aber der Zuruf der Bibel ist sehr deutlich. Tut Buße, wendet euch zu Gott und denkt dran, wie er euch in eurem Leben geführt hat. Wohne in den Hüten, 7 Tage lang. Ein Fest der Freuden, Kinder, was wäre das für eine Woche? Mit euren Eltern in kleinen Hüten. Mindestens essen und schlafen sollte man da in diesen Hüten. Es war ein sehr wichtiger Bestandteil und das war mit so viel Freude verbunden, auch wenn es eine Entbehrung da war. Warum war die Freude da? Weil die Erinnerung an Gott, die stand im Vordergrund, an denjenigen, der trägt, der führt, der durchträgt. Und dann können wir die Worte vom Psalm, vom Propheten Habakuk viel besser verstehen in einer Zeit, wo er so auch von Nöten geplagt wird, wo Feinde zusetzen und er keine Antworten auf seine Fragen bekommt. Aber auch in dieser Zeit merkt er, wie wichtig das ist, an dem Herrn zu halten und sich im Herrn zu freuen. Es ist eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung, an den Herrn zu denken, sich an ihm zu freuen. Und wenn du das heute noch nicht kannst, so denk dran, Gott kann Licht und Wahrheit in dein Leben schenken. Er wird das tun. Halte durch. Bleib dran. Lass nicht seine Hand fest weg. Und die Worte noch zum Abschluss. Ich will in dem Herrn frohlocken. Ich will jubeln über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße. Und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten. Der Herr ist meine Kraft und daher will ich mich freuen. Ich will frohlocken in dem Gott meines Heils. Gott segne uns.